NDR Info. Echo des Tages.
Das Echo des Tages mit Udo Schmidt. Wir berichten heute über CETA, das Freihandelsabkommen, das nun doch unterschrieben werden soll, über Spanien, das endlich regiert werden kann, und über Island. Dort wird gewählt. In den USA wird Hillary Clinton wieder von der E-Mail-Affäre eingeholt. Kanzlerin Merkel kommt nicht zum CSU-Parteitag. Und in Thailand trauen die Menschen um den verstorbenen König Bhumibol. CETA, das umstrittene Freihandelsabkommen zwischen der EU und Kanada, und kein Ende, so schien es zumindest bis vor kurzem. Als die Wallonie das Abkommen ablehnte, schien das Aus für CETA fast besiegelt und der Imageschaden für Europa groß. Nun kommt alles ganz schnell und ganz anders. Belgien hat zugestimmt, die Europäische Union ebenfalls, und bereits morgen soll das Abkommen unterzeichnet werden. Aus Brüssel, Holger Roman.
Die letzten, die zustimmten, waren die Belgier. Nach tagelanger Blockade der widerspenstigen Wallonie und nach erfolgreichen Abstimmungen in den Regionalparlamenten setzte am Vormittag Außenminister Didier Reynders seine Unterschrift unter den heiß umkämpften Vertrag. Er soll Zölle und andere Handelsschranken abbauen und so die Wirtschaft beiderseits des Atlantiks ankurbeln. Den nervenaufreibenden Machtpoker um CETA und den damit verbundenen Imageverlust für die EU kommentierte der Minister mit landestypischem Gleichmut. Nichts in Belgien sei einfach, aber wenige Dinge seien unmöglich. Ich verstehe gewisse Bedenken, die es überall in Europa gibt, aber die Sache hat sich politisch hochgeschaukelt. Wir haben Zeit verloren. Doch seien wir ehrlich, die Unterzeichnung war für Donnerstag geplant, jetzt findet sie am Sonntag statt. Das ist keine ungewöhnliche Verspätung. Dass die schier endlose CETA-Saga dann doch so schnell einen gütlichen Abschluss fand, sorgt in Brüssel für große Erleichterung. Bis zuletzt hatte sich vor allem die strukturschwache Wallonie gegen das Abkommen gestemmt. Ohne das Einverständnis ihres sozialdemokratischen Ministerpräsidenten Paul Magnette hätte die Föderalregierung und letztlich die EU den Vertrag nicht unterzeichnen können. Weil Magnette dem Druck von beiden Seiten standhielt und sogar den diplomatischen Eklat mit Kanada riskierte, holte er am Ende Zugeständnisse heraus, die den Sorgen vieler Kritiker Rechnung tragen. Manchmal, so Magnettes Fazit, müsse man Europa eben widersprechen.
Il y aura eu un moment CETA dans la vie démocratique wallonne. Un formidable moment de socialisation civique.
Was der selbstbewusste Politiker als CETA-Augenblick in der wallonischen Geschichte beschreibt, als wichtigen Moment zivilgesellschaftlicher Teilhabe, das halten andere für kaum der Rede wert. So legen die meisten der Garantien, die man auf 4 Seiten Zusatzerklärung festgeschrieben hat, den eigentlichen Vertragstext nur aus und bringen inhaltlich nicht viel Neues. So wird etwa zugesagt, dass die Belgier ihre Bauern im Notfall gegen Konkurrenz aus Übersee schützen dürfen. Außerdem soll der EuGH das geplante System zur Streitschlichtung zwischen Unternehmen und Staaten auf seine Rechtmäßigkeit prüfen. Auf EU-Ebene beißt man die Zähne zusammen und drückt aufs Gaspedal. In einem Telefonat hatte Ratspräsident Tusk noch am Abend die kanadische Seite informiert und Premier Trudeau für sein Verständnis gedankt. Mission erfüllt, jubelte der Pole kurz vor Mitternacht, nachdem sämtliche EU-Regierungen grünes Licht gegeben hatten. Und sein geduldiger Gast schwärmte auf Twitter von einer großartigen Neuigkeit. Noch vor Tagen hatte Tusk CETA zum Prüfstein erklärt. Wenn es nicht gelinge, die Menschen zu überzeugen, dass die EU in ihrem Interesse verhandle, dann werde man keinen Rückhalt der Öffentlichkeit für den Freihandel bekommen.
If we are not able to convince that our representatives negotiate to protect people's interests, we'll have no chance to build public support for free trade.
Morgen Mittag, 3 Tage später als geplant, kann die kanadisch-europäische Party nun also steigen. Dann wird auch Kanadas Premier Trudeau das Abkommen unterzeichnen. Für die EU nehmen Ratspräsident Tusk und Kommissionschef Juncker an der Zeremonie teil. Damit CETA vorläufig in Kraft treten kann, fehlt dann noch das Votum des EU-Parlaments. EU-Handelskommissarin Malmström hofft, dass die Einigung bei CETA auch die Chancen für TTIP, das Abkommen mit den USA, günstig beeinflusst. Paul Magnette, der wallonische Asterix, macht ihr da allerdings wenig Hoffnung. CETA habe man zugestimmt, TTIP aber sei tot und begraben.
Le TTIP est mort et enterré.
Holger Roman aus Brüssel. Spanien steht kurz davor, endlich wieder eine reguläre Regierung vorweisen zu können. Mariano Rajoy hatte zwar die Wahlen in Spanien erneut gewonnen, fand jedoch keine Mehrheit für die Fortsetzung seiner konservativen Regierung. Nun scheint sich eine einfache Mehrheit zusammengefunden zu haben. Am Abend soll Rajoy zum Ministerpräsidenten gewählt werden. 10 Monate politischer Blockade könnten beendet sein. Aus Madrid, Marc Ducke.
Heute Abend werden sich alle Kameras auf Mariano Rajoy richten. Am Mittag hatte aber erst noch ein anderer seinen großen Auftritt. Pedro Sanchez. Der frühere Chef der Sozialisten legte heute seinen Parlamentssitz nieder, aus Protest gegen den Kurs seiner Partei, und kämpfte dabei mit den Tränen.
No quiero dejar de expresar en esta comparecencia cuán dolorosa es la decisión que tomo.
Ich möchte nicht verschweigen, wie schmerzhaft die Entscheidung ist, die ich getroffen habe. Ich musste einige Wochen nachdenken, welche Werte es zu verteidigen gilt und was verantwortungsvoll ist. Die Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen. Über Monate hinweg hatte Sanchez dafür gekämpft, Rajoy um jeden Preis zu verhindern. Doch am Ende konnte er sich nicht durchsetzen, auch gegen seine eigene Partei nicht durchsetzen. Sie zeigte ihm Anfang Oktober die Tür. Denn wäre sie bei der kompromisslosen Linie von Pedro Sanchez geblieben, Spanien hätte wohl zum dritten Mal Neuwahlen erlebt. Dafür wollten viele Sozialisten dann doch nicht verantwortlich sein. Sanchez ist in seiner Partei nicht der einzige Rebell. Mindestens 12 der 85 Abgeordneten dürften heute Abend mit Nein stimmen, anstatt sich zu enthalten. Reichen wird's für Rajoy aber wohl trotzdem. Die Erleichterung war ihm in den vergangenen Tagen schon anzumerken.
Jetzt beginnt eine neue politische Etappe. Verbindlichkeit, Stabilität, Dialog und Einigung. Das werden die Schlüsselworte sein. All das wird in meinen Händen liegen. Ich bitte Sie, mir dabei zu helfen.
Rajoy wird künftig immer wieder um Hilfe bitten müssen. Er wird eine Minderheitsregierung führen. Für jedes Gesetz, jeden Beschluss muss er Mehrheiten organisieren. Die Sozialisten haben schon klargemacht, dass sie alles andere als einen Schmusekurs fahren wollen. Deren Sprecher Antonio Anando in der Parlamentsdebatte an die Adresse von Rajoy: Unsere Enthaltung wird Ihnen erlauben, eine Regierung zu bilden, aber sie ist keine Unterstützung für Ihre Regierung oder für Ihre Politik. Sie werden nicht mit unserer Hilfe Ihr Wahlprogramm durchziehen können. Täuschen Sie sich da mal nicht. Die erste Nagelprobe steht schon unmittelbar bevor. Spanien muss dringend einen Haushaltsplan für das kommende Jahr verabschieden. Die EU-Kommission macht deswegen mächtig Druck. Rajoy weiß, dass er Unpopuläres verkünden muss, um Spaniens überschuldeten Haushalt wieder in Ordnung zu bringen. Und dass er dabei nicht unbedingt auf die Unterstützung der Sozialisten hoffen kann. Von der drittstärksten Fraktion, der Linkspartei Podemos, wird Rajoy sowieso Dauersperrfeuer erwarten müssen. So könnte seine Siegesfreude heute Abend nur von kurzer Dauer sein. Das Regieren in Spanien wird ungemütlich.
Marc Dugge aus Spanien. Die rund 350.000 Isländer wählen heute eine neue Regierung. Beachtung findet diese Wahl aus vielen Gründen. Island ist für viele mit dem grandiosen Auftritt bei der Fußball-EM wie neu auf der Landkarte aufgetaucht. Islands Premier musste wegen der Affäre um die Panama Papers zurücktreten. Er war in dubiose Steuersparmodelle verwickelt. Und dann tritt in Island auch noch eine Piratenpartei an, die gute Chancen auf den Wahlsieg hat. Aus der Hauptstadt Reykjavik, Carsten Schmiester.
Das andere Island, von dem gleich nach Veröffentlichung der Panama Papers über den Offshore-Sumpf so viele Menschen hier träumten, hat einen Namen: Birgitta Jónsdóttir, Gründerin und Ex-Vorsitzende der isländischen Piratenpartei, Internetaktivistin und vor allem Ikone der Anti-Establishment-Bewegung. Ihre Partei lag vor dem Sommer in Wahlumfragen bei bis zu 40% der Stimmen. Dann kam der berauschende Erfolg des isländischen Teams bei der Fußball-Europameisterschaft. Leute, die sich vorher kaum noch angeguckt hatten, lagen sich plötzlich in den Armen und das hatte Folgen. Unmittelbar vor der Wahl sind die einst haushohen Favoriten, die Piraten, auf gut 22% zurückgefallen. Sie wären aber noch immer die stärkste Kraft und Jónsdóttir könnte die nächste Regierungschefin werden. Ihr erstes Ziel: endlich die neue Verfassung auf den Weg bringen, die es bisher nur als Entwurf gibt, der von den Isländern zwar abgenickt, von der Politik bisher aber ignoriert worden ist. Und dann die bei Islands Finanzelite weit verbreitete Steuervermeidung stoppen. Wir haben es mit einer ethischen Krise zu tun. Das sieht man an der Art, wie hier mit dem gegenwärtigen Tourismusboom umgegangen wird. Der geht zulasten vieler und es gibt keine Gesetze, die dem Grenzen setzen. Das hat unsere Infrastruktur geschwächt und zu einer weiteren Korruptionswelle geführt, etwa beim am schnellsten wachsenden Unternehmen des Landes. Damit meint sie den Flughafen Keflavik und nennt als Beispiel gern den Busservice von dort in die Hauptstadt und zurück. Die Firma, die diesen Transport exklusiv anbietet, unterhält laut Jónsdóttir enge Beziehungen zum Finanzminister. Der Mann heißt Bjarni Benediktsson, war eine der in den Panama Papers erwähnten Figuren mit angeblicher Offshore-Vergangenheit. Er gehört zur konservativen Unabhängigkeitspartei, die noch zusammen mit der liberalen Fortschrittspartei von Ex-Premier Gunnlaugsson regiert. Gunnlaugsson war über die Panama Papers gestolpert und erst vor kurzem als Parteichef abgewählt worden. Das Problem dabei: während die Fortschrittspartei bei den Wahlen wohl keine große Rolle mehr spielen wird, liegen die Unabhängigen etwa auf gleicher Höhe mit den Piraten. Sollten die Piraten also gewinnen, wären sie auf Koalitionspartner angewiesen. Jones Dottir lehnt aber jede Zusammenarbeit mit auch nur einer der bisher regierenden Parteien ab. Fortschrittspartei und die Unabhängigen kommen für uns nicht in Frage, denn wir wollen die auf Island blühende Korruption bekämpfen, mit der diese beiden Parteien in Verbindung gebracht werden. Wir müssen also mit Leuten zusammenarbeiten, die für etwas stehen, das wir ein für alle Mal beenden wollen. Wenn es also zu einer Koalition unter Führung der Piraten kommt, dann dürfte das ein eher links-grünes Bündnis werden und eher wackelig sein. Das wissen die Etablierten und sie versprechen den Isländern ein Weiter-so. Allerdings schön verpackt als Stabilitäts- und Wachstumsgarantie.
Aus Island Carsten Schmiester. Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. In 10 Tagen wird in den USA gewählt und Hillary Clinton konnte sich in den vergangenen Wochen über einen ziemlich deutlichen Vorsprung vor Donald Trump freuen. Nun aber hat sie die E-Mail-Affäre wieder eingeholt, die bereits heftig an ihrer Glaubwürdigkeit genagt hat. Die US-Bundespolizei FBI erklärte, 9 Vorwürfen nachzugehen. Aus Washington, Sabrina Fritz.
Inzwischen ist beim amerikanischen Justizministerium eine offizielle Beschwerde gegen FBI-Direktor James Comey eingegangen. Darin beklagt eine Gruppe, die sich die Demokratische Koalition gegen Donald Trump nennt, FBI-Direktor Comey habe die Wahl beeinflusst. Regierungsangestellten ist es aber verboten, politisch aktiv zu werden. Der FBI-Direktor hat seine Entscheidung in einem Brief an seine Mitarbeiter noch einmal begründet. Natürlich erzählen wir normalerweise dem Kongress nicht, wenn wir eine Untersuchung durchführen, aber in diesem Fall, wenige Tage vor der Wahl, wäre es eine Irreführung des amerikanischen Volkes gewesen, schreibt Comey. Und weiter, trotzdem wissen wir nicht, wie bedeutend diese 9 E-Mails sind. Das Clinton-Team bringt diese vagen Andeutungen auf die Palme. Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton fordert, dass alle Papiere auf den Tisch kommen. Lasst sie raus, sagte sie auf einer kurzen Pressekonferenz.
So let's get it out.
Darin betonte sie auch noch einmal, das FBI wisse noch gar nicht, ob es sich um bedeutende Informationen handle oder nicht.
Even Director Comey noted that this new information may not be significant.
Die Bundespolizei ist auf die neuen Informationen bei ihren Ermittlungen gegen Anthony Weiner gestoßen. Weiner ist ein demokratischer Politiker, der immer wieder wegen Sexnachrichten Schlagzeilen machte. Zuletzt schickte er diese an ein 15-jähriges Mädchen. Aber was ihn in die Nähe von Hillary Clinton rückt, er war mit ihrer engsten Mitarbeiterin Huma Abedin verheiratet. Das Paar ist inzwischen getrennt. Die E-Mails, die jetzt untersucht werden, stammen offenbar von einem Gerät, das beide benutzt haben. Wie sehr Clinton diese 9 Untersuchungen schaden, darüber wird in den USA jetzt intensiv diskutiert. Donald Trump lobt auf einer Wahlveranstaltung das FBI für seine Entscheidung.
I have great respect for the fact.
Ich habe großen Respekt für das FBI und das Justizministerium, die endlich den Mut haben, ihren schrecklichen Fehler zu revidieren. Trump bezog sich darauf, dass das FBI im Sommer die Ermittlungen gegen Clinton eingestellt hat, weil es keine Beweise gab, dass sie vertrauliche Informationen verbreitet hat. Wer ist dieser James Comey, der vielleicht die nächste Präsidentschaftswahl beeinflusst hat? Er ist Republikaner, war Generalstaatsanwalt unter George W. Bush, wurde aber von Präsident Obama zum Chef der Bundespolizei ernannt. In den letzten Monaten stand er enorm unter Druck. Die Republikaner hatten ihm und dem US-Justizministerium vorgeworfen, die Untersuchungen gegen Hillary Clinton zu Unrecht eingestellt zu haben. Vielleicht bringt Tom Fitton die Situation am besten auf den Punkt, der Chef der konservativen Gruppe Judicial Watch. Es ist für Clinton genauso schlimm wie für Comey.
Sabrina Fritz aus Washington. Eigentlich gehörte es bisher zum guten Ton und war unionsinterne Freundschaftsbezeugung, Kanzlerin Angela Merkel als Gast des CSU-Parteitages zu begrüßen. Nun aber heißt es aus Berlin und aus München, dieses Jahr werde Merkel fernbleiben, am Ende werde sie gar nicht eingeladen. Die Lage der Schwesterparteien ist verfahren. Aus Berlin Birgit Schmeitzner.
Es war eine denkwürdige Szene vor gut einem Jahr. Bundeskanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel auf der großen Bühne des CSU-Parteitages. Gerade hatten die Delegierten ihrer Rede allenfalls höflich applaudiert. Als dann CSU-Chef Horst Seehofer ans Rednerpult trat und Merkel in Sachen Flüchtlingspolitik massiv widersprach, stand sie daneben, die Lippen immer fester aufeinander gepresst. Sie hatte kein Mikrofon in der Hand und so blieb ihr als Reaktion nur eines: ab und an zweifelnd die Augenbrauen heben, etwa bei dieser Passage.
Der Horst Seehofer und Angela Merkel, oder Angela Merkel, Entschuldigung, und Horst Seehofer haben noch immer für alles eine Lösung gefunden. Wenn das dein Motto in den nächsten Wochen ist, dann
bist du wieder herzlich eingeladen.
Jetzt ist klar, eingeladen ist sie in diesem Jahr nicht. Zu groß die Differenzen. Der CSU-Parteitag, der in einer Woche in München stattfindet, bricht also mit der guten alten Tradition, den Parteichef der Schwesterpartei für eine Rede einzuladen. Eine Entscheidung, die sich bereits leicht angedeutet hatte, spätestens als Horst Seehofer unlängst betonte, es gehe darum, gemeinsam ehrliche Positionen zu vertreten und nichts zu inszenieren. Eine Argumentation, der heute auch CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer folgte.
Es ist eine gemeinsame Entscheidung der beiden Parteivorsitzenden, frei nach dem Motto Gemeinsamkeit statt Inszenierung. Wir haben immer gesagt, Inhalte stehen im Vordergrund. Wir sind da in einem intensiven Prozess der beiden Parteivorsitzenden, um auch im neuen Jahr dann miteinander in Gremien ein Zukunftskonzept zu erarbeiten.
Ein Streitpunkt damals wie heute, die Flüchtlingspolitik. Die CSU ist für eine Obergrenze für die Aufnahme von Flüchtlingen. Merkel lehnt das kategorisch ab, mit Verweis auf das Grundrecht auf Asyl für politisch Verfolgte und für Menschen, die vor einem Krieg fliehen. Aber auch in anderen Fragen liegen die Schwesterparteien über Kreuz, etwa was die Rentenpolitik anbelangt. Die CSU will die Mütterrente ausweiten, Merkel und große Teile der CDU halten das für rückwärtsgewandt. Darüber wurde gerade erst gestern Abend wieder im Kanzleramt verhandelt. Und so schien nun wohl die Gefahr zu groß, dass die CSU-Delegierten die Bundeskanzlerin wieder frostig empfangen würden. Möglich auch, dass die Basis Parteichef Seehofer mangelnde Durchsetzungsfähigkeit vorgeworfen hätte. In CSU-Kreisen heißt es aber dessen ungeachtet, bei der Wiederannäherung sei man auf einem guten Weg, man habe halt noch nicht alle Streitpunkte gelöst. So klingt Zuversicht, eine Grundhaltung, die auch Merkel in ihrem ZDF-Sommerinterview betont hatte.
Ich habe immer gesagt, auch wenn es einen Dissens gab, dass das Gemeinsame zwischen CDU und CSU weitaus stärker ist als das, was unterschiedlich ist.
Ob Seehofer übrigens seinerseits zum CDU-Parteitag Anfang Dezember nach Essen fährt oder nicht, das ist noch offen.
Birgit Schmeitzner aus Berlin. Und auch in der CDU Schleswig-Holstein rumort es. Der bisherige Spitzenkandidat und Parteichef Ingbert Liebing hat gestern das Handtuch geworfen. Er wolle den Weg für einen Neuanfang freimachen, so der 53-Jährige. Heute wird bei der Landesvorstandssitzung in Neumünster dieser Neuanfang gestaltet. Von dort Stefan Böhnke.
Nach dem gestrigen Paukenschlag will die Schleswig-Holsteinische Union nur eins, nach vorne blicken. Ihre Frontmänner machten es vor. Der ehemalige und der künftige Hoffnungsträger der CDU Ingbert Liebing und Daniel Günther erschienen gemeinsam zur Pressekonferenz, präsentierten sich gut gelaunt den Journalisten. Liebing gab zu, dass ihm eine Last abgefallen sei und er erläuterte noch einmal seine Motive.
Ich habe unglaublich viel Rückhalt erfahren, gerade in diesen Tagen. Aber das alleine hat dann nicht ausgereicht, um meine Arbeit so zu machen, wie ich es selber erwarte, wie mein Anspruch an mich ist. Und dann ist es gut, daraus auch die Konsequenz zu ziehen.
Günther hatte bereits vor Beginn der Vorstandssitzung eingeräumt, nicht besonders gut geschlafen zu haben, nachdem er nun weiß, dass er die Last der Verantwortung übernehmen muss.
Ich habe zugegebenermaßen nicht durchgeschlafen. Ich habe schon mal ein bisschen wachgelegen zwischendurch. Das ist so. Die Entscheidung ist ja doch gestern sehr überraschend gekommen. Musste jetzt auch erstmal einiges auch zu Hause klären, logischerweise. Und jetzt ist es unsere gemeinsame Verantwortung, das Beste daraus zu machen. Geht hier nicht um die CDU. Das geht darum, dass wir Schleswig-Holstein regieren wollen. Geht auch um niemanden persönlich. Jetzt müssen wir alle miteinander anpacken, dass wir ein gutes Wahlergebnis am 7. Mai erzielen können.
Trotz der kurzfristigen Personalrochade sieht Daniel Günther gute Chancen für seine Partei in Schleswig-Holstein, im kommenden Mai den Regierungswechsel zu erreichen.
Ich setze darauf, dass wir 2017 die Regierungsverantwortung in Schleswig-Holstein übernehmen. Und all das, was wir an Kommentaren auch von den anderen Parteien im Moment lesen, zeigt ja eine gewisse Sorge darum, dass die CDU es schaffen kann im Mai, diese Landtagswahl zu gewinnen.
Oberstes Ziel ist es für die CDU in Schleswig-Holstein nun, auf dem Parteitag im November Geschlossenheit zu zeigen. Der neue Hoffnungsträger Günther machte aber deutlich, dass er bei seiner Wahl zum Parteichef nach der schwierigen Lage in der CDU nicht auf die Prozentzahl schielen wird. Wenn er die erforderliche Mehrheit bekomme, werde er unabhängig vom Ergebnis die Verantwortung auch wahrnehmen.
Aus Neumünster Stefan Böhnke. Thailand trauert um den vor gut zwei Wochen verstorbenen König Bhumibol, den vom Volk zutiefst verehrten, dienstältesten Monarchen der Welt. Seit heute können die Thailänder alle in Schwarz gekleidet Abschied nehmen. 10.000 Trauernde dürfen pro Tag am Sarg im großen Palast in Bangkok vorbeiziehen. Hunderttausende werden es wohl am Ende sein. Aus Singapur, Gerd Wolf.
Auf dem Gelände des Königspalastes stimmten die Mönche wieder ihre Trauergesänge an. Noch 86 Tage werden sie als Teil des strengen Rituals in unmittelbarer Nähe des toten Königs bleiben. Ihre safranfarbene Kleidung bildet den Kontrast zu Bangkoks Bürgern, die sich seit heute von draußen in Dreierreihen nähern. Schweigend, ganz in Schwarz, zieht eine endlose Schlange heran. Jeans, bunte Kleidung, natürlich auch die ewigen Flipflops sind verboten. Frauen müssen auf Hosen verzichten. Ich bin jetzt vorbereitet, sagt diese Frau, vorbereitet, um dem toten König meinen Respekt zu erweisen, denn dieses wird die letzte Gelegenheit sein, unsere Sorgen vor der Zukunft auszudrücken. Thailand steht auch 2 Wochen nach dem Tod Bhumibols noch unter einer Art kollektivem Schock. Überall in Bangkok hängen Bilder des verstorbenen Königs. Auf den riesigen Bildschirmen der Einkaufszentren laufen Archivfilme über seine Majestät in Dauerschleife. Frühestens in 2 Wochen, wenn die erste Trauerphase vorüber ist, könne das Leben ansatzweise zur Normalität zurückkehren, heißt es. Täglich finden in der Thronhalle des königlichen Palastes religiöse Zeremonien statt, an denen jeweils Mitglieder der Königsfamilie teilnehmen. Heute war es Prinzessin Maha Chakri Sirindhorn, die am Sarg frische Kerzen entzündete. Seit der Thronsaal für die Öffentlichkeit freigegeben wurde, gelten strenge Vorgaben. Täglich dürfen nur 10.000 Trauernde an der Leiche des Königs vorüberziehen. Die Behörden gehen davon aus, dass insgesamt mehrere hunderttausend Menschen kommen werden. Einige hatten bereits seit 1 Uhr heute Morgen vor dem Tor des Palastes ausgeharrt, um zu den Ersten gehören zu können, die vorgelassen wurden. Bhumibol, der Thailand 70 Jahre regiert hat, sei sehr lange krank gewesen, sagte dieser Mann in der Warteschlange. Auch er wolle sich nun noch einmal vom König verabschieden. Thailands Militärregierung hatte eine einjährige Trauerzeit ausgerufen, an deren Ende die sterblichen Überreste des Königs dann verbrannt werden. Solange wird auch die Nachfolgefrage offiziell nicht geklärt, denn ein neuer König kann nur dann gekrönt werden, wenn der bisherige eingeäschert wurde. Spekulationen verbieten sich, die Junta lässt Nachfragen als Majestätsbeleidigung verfolgen und streng bestrafen. Offiziell gilt Kronprinz Maha Vajiralongkorn als Nachfolger. Doch unmittelbar nach dem Tod seines Vaters hatte der Kronprinz sich Zeit erbeten, angeblich, um sich besser auf das Amt vorbereiten zu können. Das thailändische Militär sieht sich weiterhin in der Rolle als Bewahrer der Monarchie.
Gerd Wolf. In dieser Nacht wird von der Sommer- auf die Winterzeit umgestellt. Die Uhr wird um 1 Stunde zurückgedreht. Morgen wird es dann früher hell und leider auch früher dunkel. Europa steigt auf die Winterzeit um, die Türkei allerdings macht nicht mit. Aus Istanbul, Reinhard Baumgarten.
In der Türkei gilt nur noch die Sommerzeit. Per Dekret hat die türkische Führung die Winterzeit abgeschafft. So könne das ganze Jahr hindurch das bessere Tageslicht genutzt werden, erklärt Regierungschef Binali Yıldırım. Muss ich vor- oder zurückstellen? Bin ich zu früh oder zu spät dran? Ich komme wegen der Zeitumstellung zu spät. Ab sofort gibt's am Arbeitsplatz keine Ausrede mehr. Der Zeitunterschied zur mitteleuropäischen Zeit beträgt ab Sonntag 2 Stunden. Im 1000 Kilometer entfernten Osten der Türkei ist es damit im Winter nicht bereits gegen 4 Uhr dunkel. Im Westen wird es dadurch aber später hell. Ihn beunruhige das, sagt dieser Vater in Istanbul. Meine Frau und ich sind beide berufstätig. Mein Kind muss in der Dunkelheit allein zur Schule gehen. Das gefällt mir nicht. Sie könnten ja als Lösung die Schulzeiten etwas verschieben, schlägt ein anderer Vater vor. Das wird aber wohl nicht passieren. Im Dunkeln zur Schule zu gehen sei ein bisschen schlecht, meint die 11-jährige Nilüfer. Es sei halt ein bisschen schwieriger im Dunkeln. Etlichen Fußballfans gefällt das zeitliche Abrücken von Europa gar nicht. Anstoß für Champions-League-Spiele beispielsweise wird dann erst nachts um 22:45 sein. Ömer sorgt sich nicht um seinen Schlaf. Was soll schon passieren? Wir werden selbstverständlich weiter Fußball gucken. Wenn man Fußballfan ist, dann spielen 1 oder 2 Stunden keine Rolle. Auch in der EU wird immer wieder über Sinn und Unsinn von Sommer- und Winterzeit diskutiert. Oft wird argumentiert, durch die Sommerzeit werde unterm Strich Energie und damit auch Geld gespart. Mehmet Karaca, Professor für Volkswirtschaft in Istanbul, will durch Berechnungen und Vergleichsstudien herausgefunden haben, dass dem nicht so ist. Zweimal im Jahr wird die Uhrzeit mal vor und mal zurückgestellt. Am Energieverbrauch ändert sich laut unserer Studie gar nichts. Es wird keine Energie eingespart. Zeitlich bewegt sich die Türkei in Richtung Nahen Osten und rückt näher an Länder wie Saudi-Arabien, den Iran und Afghanistan heran. Mit der Sommerzeit ab Ende März nächsten Jahres kommt dann Europa wieder näher.
Reinhard Baumgarten. Wir kommen zum Sport. Bei mir im Studio ist nun Ina Kast und wir steigen direkt in den 9. Spieltag in der Fußball-Bundesliga ein. Gerade läuft das Spitzenspiel.
Ja, das 171. Revierderby zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke ist nun genau 25 Minuten alt und noch steht es 0:0. Es sind noch keine Tore gefallen. Wie die Partie endet, hören Sie dann hier bei uns in den Nachrichten. Valerian Ismael hat heute sein Heimdebüt als Trainer des VfL Wolfsburg gefeiert. Aber zu feiern gab es nichts im Spiel gegen Leverkusen. Die Wolfsburger mussten sich 1:2 geschlagen geben. Die VfL-Fans waren mächtig sauer nach der Partie. Torwart Diego Benaglio hat dafür Verständnis.
Keiner kann mir erzählen, dass das eine angenehme Situation ist, aber ich glaube, so unangenehm die Situation für uns ist, ist sie eben auch natürlich für unsere Fans. Die Fans leiden mit uns mit, wenn es nicht läuft und sie freuen sich mit uns, wenn es eben läuft. Klar ist das bitter, aber aufgrund der fehlenden Resultate haben wir das zu akzeptieren.
Wolfsburg steckt weiterhin im Tabellenkeller fest, ist nur 16. Leverkusen hat sich durch den Sieg zumindest wieder ins Tabellenmittelfeld vorgeschoben, ist nun 10. Trainer Roger Schmidt musste wegen seiner Sperre die Partie wieder von der Tribüne aus verfolgen. Und so war dieser Sieg heute auch einer für den Coach, sagt Julian Brandt.
Ist klar, dass wir natürlich auch, oder dass der Trainer natürlich auch punkten muss. Und ja, ich glaube, das haben wir heute gut gemacht. Es ist natürlich immer schwer, wenn man jetzt nicht auf der Bank sitzt und nicht ins Spiel eingreifen kann. Aber ich glaube trotzdem, dass auch unser Co-Trainer es heute gut gemacht hat. Und wir haben uns das, glaube ich, ja, zum Ende. Und das Spiel geht halt über 90 Minuten halt verdient.
Leverkusen freut sich also über den Auswärtssieg in Wolfsburg. Auch der Sportclub Freiburg konnte heute zum ersten Mal auswärts in dieser Saison punkten mit 3:1 in Bremen. Für Werder dagegen ein ziemlicher Rückschlag. Es hat heute an allem gefehlt, sagt Bremens Slatko Junusovic.
Wir haben einfach nicht die Mentalität gezeigt, was wir die letzten Spiele gezeigt haben, wo es richtig gut ging. Und jetzt haben wir alles vermissen lassen. Zweite Halbzeit war es um einiges besser, aber sollte mehr oder weniger so ein kleiner Warnschuss sein, dass es so halt überhaupt nicht geht. Und da muss sich jeder Einzelne, glaube ich, auch da hinterfragen oder auch sehen, dass wir einfach komplett anders spielen müssen.
Nichts zu holen war heute auch für den FC Augsburg gegen den FC Bayern München. 1:3 endete die Partie. Die Münchner damit weiterhin an der Tabellenspitze. Direkt dahinter RB Leipzig. Der Aufsteiger hat heute mit 2:0 in Darmstadt gewonnen und bleibt damit ungeschlagen in Liga 1. Ein Ergebnis fehlt noch von diesem Bundesliga-Nachmittag. Mainz hat sich gegen Ingolstadt mit 2:0 durchgesetzt. Wir blicken nach Singapur, wo die Weltranglistenerste im Tennis, Angelique Kerber, heute souverän das Halbfinale bei der Tennis-WM gewonnen hat. Kerber besiegte die Polin Radwanska mit 6:2 und 6:1. Im Endspiel morgen trifft Kerber nun auf Dominika Sibulkova aus der Slowakei. Gegen sie hat Kerber bereits in der Gruppenphase gewonnen. Dennoch warnt Kerber.
Sie ist immer eine gefährliche Spielerin. Also sie fightet bis zum letzten Punkt und sie spielt selber aggressiv. Also ich weiß, ich werde mich gut bewegen müssen und mein Spiel so wie in den letzten Tagen auch spielen. Also ich werde auch gar nicht wirklich auf sie schauen, sondern auf mich, so wie ich spielen möchte. Und ich fühle mich gut und ich weiß, es ist das letzte Spiel in der Saison. Deshalb hole ich nochmal alles aus mir raus.
Und dieses letzte Match in Kerbers so erfolgreichem Jahr 2016 beginnt morgen um 12.30 Uhr deutscher Zeit. Denken Sie dabei an die Zeitumstellung heute Nacht. Nicht nur Angelique Kerber kann sich morgen krönen. Auch Formel-1-Pilot Nico Rosberg kann erstmals Formel-1-Weltmeister werden. Wenn er das drittletzte Rennen der Saison, den Großen Preis von Mexiko, morgen gewinnt und sein Teamrivale Lewis Hamilton höchstens 10. wird, dann hätte es Rosberg vorzeitig geschafft. In einer Stunde ab 20 Uhr startet aber erstmal das Qualifying. Dann kämpft Rosberg um eine gute Ausgangslage für das Rennen morgen.
Inga Kast mit dem Sport war das. Und das war das Echo des Tages. Es verabschiedet sich Udo Schmidt.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.